Sieben Wochen mit Paulus, 36. Tag, der Brief an Titus. Paulus, Diener Gottes und zugleich Apostel von Jesus Christus, mit einem Auftrag für die Menschen, die Gott ausgewählt hat. Ich soll sie zum Glauben führen und ihnen die Wahrheit verkünden, die seiner Ausübung zugrunde liegt. Was ich schreibe, ist getragen von der Hoffnung auf das ewige Leben. Gott, der nicht lügt, hat es schon vor ewigen Zeiten versprochen. Jetzt aber hat er zur rechten Zeit sein Wort offenbart. Das geschieht durch die Verkündigung, mit der Gott, unser Retter, mich beauftragt hat. An Titus, der mein Sohn im gemeinsamen Glauben ist, ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Retter. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das erledigst, was noch zu tun ist. In jeder Stadt solltest du Gemeindeälteste einsetzen, wie ich es dir aufgetragen habe. Gegen einen Gemeindeältesten darf nichts vorliegen. Er darf nur eine Frau haben. Seine Kinder sollen an Christus glauben. Sie dürfen nicht in dem Ruf stehen, ein zügelloses Leben zu führen oder ungehorsam zu sein. Gegen einen Gemeindeleiter darf also nichts vorliegen, denn er ist ja Gottes Hausverwalter. Er darf nicht selbstherrlich oder jähzornig sein, kein Trinker, nicht gewalttätig und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern, sondern er soll gastfreundlich sein und das Gute lieben. Er soll besonnen und gerecht sein, das Heilige ehren und sich beherrschen können. Er muss für das Wort eintreten, das zuverlässig ist und der Lehre entspricht. Aufgrund dieser unverfälschten Lehre kann er die Gemeinde ermahnen und die Gegner zur Rechenschaft ziehen. Es gibt unter uns ja viele, die ungehorsam sind, Schwätzer und Schwindler, besonders die von jüdischer Herkunft. Man muss ihnen das Maul stopfen. Mit ihren verbotenen Lehren bringen sie ganze Hausgemeinschaften vom Glauben ab. Und das, um sich auf schändliche Weise zu bereichern. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat über sie gesagt, Kreter sind schon immer Lügner, wilde Tiere und faule Bäuche. Das ist die volle Wahrheit. Aus diesem Grund musst du diese Leute mit aller Strenge zurückweisen, denn sie sollen ja zum unverfälschten Glauben zurückfinden. Sie sollen sich nicht um erfundene jüdische Geschichten kümmern und auch nicht um Vorschriften von Leuten, die sich von der Wahrheit abgewendet haben. Wer rein ist, für den ist alles rein. Für jene dagegen, die durch Schuld befleckt sind und für die Ungläubigen, ist nichts rein. Sogar ihr Verstand und ihr Gewissen sind beschmutzt. Solche Leute geben vor, Gott zu kennen, aber durch ihr Handeln verraten sie ihn. Sie sind abscheulich, ungehorsam und unfähig, irgendetwas Gutes zu tun. Kapitel 2. Du aber verkünde die Botschaft, wie es der unverfälschten Lehre angemessen ist. Die älteren Männer sollen nüchtern sein, würdig und besonnen. Sie sollen am unverfälschten Glauben festhalten und ebenso an der Liebe und Standhaftigkeit. Entsprechendes gilt für die älteren Frauen. Sie sollen sich ebenfalls würdevoll verhalten, andere nicht verleumden und nicht im Wein verfallen sein. Sie sollen fähig sein, Gutes zu lehren. Dann können sie die jungen Frauen anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben. Sie sollen sie lehren, besonnen und anständig zu leben und ihren Haushalt ordentlich zu führen. Und sie sollen sie anweisen, sich ihren Männern unterzuordnen, denn Gottes Wort soll nicht in Verruf kommen. Genauso sollst du die jüngeren Männer ermahnen, besonnen zu sein, und das in jeder Hinsicht. Sei du selbst ihnen ein Vorbild im rechten Handeln und ein aufrichtiger und glaubwürdiger Lehrer. Was du sagst, soll der unverfälschten Lehre entsprechen und unanfechtbar sein. Dann werden unsere Gegner beschämt dastehen und können nichts Schlechtes über uns sagen. Sklaven sollen sich ihren Herren in jeder Hinsicht unterordnen. Sie sollen sie zufriedenstellen, ihnen nicht widersprechen und nichts unterschlagen. Sie sollen sich vielmehr in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. So werden sie in allem der Lehre Ehre machen, die von Gott, unserem Retter, kommt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die allen Menschen Rettung bringt. Sie bringt uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den menschlichen Begierden loszusagen. Dann können wir in dieser Welt als besonnene und gerechte Menschen leben und unseren Glauben ausüben. Gleichzeitig warten wir auf die Erfüllung unserer Hoffnung, die uns glückselig macht, das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Der hat sein Leben für uns gegeben. So hat er uns von allem erlöst, was aus der Gesetzlosigkeit entsteht. Und so wollte er sich ein reines Volk erschaffen, das ihm gehört, ein Volk, das nur darauf aus ist, Gutes zu tun. So sollst du zu den Menschen reden, sie ermahnen und zurechtweisen. Tu das mit allem Nachdruck. Niemand soll dich gering schätzen. Niemand soll dich geringschätzig behandeln. Kapitel 3. Erinnere alle in der Gemeinde daran, dass sie sich den Machthabern und staatlichen Behörden unterzuordnen haben. Sie sollen ihnen gehorchen und stets bereit sein, Gutes zu tun. Sie sollen niemanden verleumden, friedliebend und gütig sein. Allen Menschen sollen sie mit Freundlichkeit begegnen, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir wurden von allen möglichen Begierden und dem Streben nach Genuss beherrscht. Wir führten ein Leben voller Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Doch dann erschien die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes unseres Retters. Wir selbst hatten ja keine Taten vollbracht, mit denen wir uns rechtfertigen konnten. Aber er hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt und uns gerettet. Aus dem Bad der Taufe werden wir neu geboren und erhalten durch den Heiligen Geist das neue Leben. Den hat Gott in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Durch diese Gnade werden wir von Gott als gerecht angenommen. Und damit werden wir zu Erben des ewigen Lebens, so wie es unserer Hoffnung entspricht. Auf das Wort, das ich dir gesagt habe, kannst du dich verlassen. Und ich erwarte, dass du mit allem Nachdruck dafür eintrittst. Denn alle, die an Gott glauben, sollen sich ernsthaft darum bemühen, Gutes zu tun. Das ist recht und nützt den Menschen. Vermeide dagegen Zank, Fragen zu Stammbäumen, Streit und Auseinandersetzungen über die Auslegung des Gesetzes. Denn das ist sinnlos und nützt niemandem. Einen Menschen, der falsche Lehre verbreitet, sollst du nach zweimaliger Ermahnung aus der Gemeinde ausschließen. Du weißt ja, ein solcher Mensch ist im Unrecht und hat sich schuldig gemacht. Damit hat er sich selbst das Urteil gesprochen. Sobald ich Artemas und Tychikus zu dir gesendet habe, beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort den Winter zu verbringen. Zenas, den Rechtsgelehrten, und Apollos sollst du mit allem Nötigen für die Weiterreise ausstatten. Es soll ihnen an nichts fehlen. Aber auch unsere Leute sollen lernen, Gutes zu tun, wo immer es nötig ist, denn ihr Leben soll nicht ohne Frucht bleiben. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße alle, die durch den Glauben in Liebe mit uns verbunden sind. Die Gnade sei mit euch allen. Der Brief an Philemon. Paulus, Gefangener wegen Christus Jesus und der Bruder Timotheus, an Philemon, unseren lieben Mitarbeiter, an die Schwester Appia sowie an unseren Mitstreiter Archippus und auch an die Gemeinde, die sich in deinem Haus trifft. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich im Gebet an dich denke. Ich höre ja von deiner Liebe und deinem Glauben, dem Glauben an Jesus, den Herrn, und deiner Liebe zu allen Heiligen. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir weiterwirkt. Dann wirst du das Gute erkennen, das wir vollbringen müssen, weil wir auf Christus ausgerichtet sind. Es hat mir große Freude bereitet und Mut gemacht, wie viel Liebe du zeigst, denn durch dich, mein Bruder, wurden die Heiligen innerlich gestärkt. Deshalb auch das Folgende. Unter Berufung auf Christus könnte ich dir ja vorschreiben, was du tun sollst. Aber wegen der Liebe, die du gezeigt hast, bitte ich dich einfach so, wie ich bin. Ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt wegen Christus Jesus auch noch ein Gefangener ist. Ich bitte dich für meinen Sohn, für den ich während der Haft zum Vater geworden bin. Es geht um Onesimus. Früher war er für dich nutzlos, aber jetzt kann er für dich und mich nützlich sein. Ich sende ihn zu dir zurück. Und das ist so, als würde ich mein eigenes Herz senden. Ich hätte ihn gerne bei mir behalten, damit er mich an deiner Stelle unterstützt, solange ich wegen der guten Nachricht in Haft bin. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich das nicht tun. Deine gute Tat sollte ja nicht unter Zwang geschehen, sondern aus freien Stücken. Vielleicht war er ja deshalb eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn für immer zurückbekommst. Du bekommst allerdings keinen Sklaven mehr, sondern etwas viel Besseres. Einen geliebten Bruder. Schon für mich ist er das in ganz besonderem Maße. Wie viel mehr muss er es dann erst für dich sein, sowohl im täglichen Leben als auch in der Zugehörigkeit zum Herrn. Wenn du dich nun wirklich eng mit mir verbunden fühlst, dann nimm ihn auf, so als ob ich es selber wäre. Wenn er dich geschädigt hat oder dir etwas schuldet, stelle es mir in Rechnung. Ich, Paulus, gebe es dir schriftlich, ich werde Schadensersatz leisten. Dabei will ich gar nicht erst davon reden, dass du mir etwas schuldest, nämlich dich selbst. Ja, Bruder, ich möchte, dass du mir wegen des Herrn eine Freude machst. Stärke mich innerlich durch Gemeinschaft mit Christus. Ich schreibe dir im Vertrauen darauf, dass du tun wirst, was ich sage. Ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun, als ich verlange. Und bereite auch gleich schon eine Unterkunft für mich vor. Ich hoffe nämlich, dass ich euch, dank eurer Gebete, bald wiedergegeben werde. Epaphras lässt dich grüßen. Er ist zusammen mit mir wegen Christus Jesus in Haft. Außerdem grüßen dich meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch.